Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Beim Marathonlauf, die Leute haben schon 42 Kilometer hinter sich und dann biegen sie so ins Stadion ein und dürfen noch eine Runde im Stadion drehen vor 50.000 Leuten. Und dann brandet der Applaus auf und dann beginnt so der Endspurt, die letzten 400 Meter bis zum Ziel. Auf der Zielgeraden nochmal den Applaus und die Anfeuerung der Leute. Das ist das Bild, in das uns der Hebräerbrief mit reinnimmt. Im Hebräerbrief haben wir im Kapitel 11 eine lange Aufzählung von Menschen aus dem Alten Bund, die mit dem Glauben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, die im Glauben erlebt haben, wie Gott sie bewahrt und beschützt hat, wie er ihnen geholfen hat, wie sie Siege eingefahren haben. Aber er verschweigt auch nicht, dass Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben, unter Menschen böse zu leiden hatten in ihrer Zeit, die gesteinigt und umgebracht wurden. Auch das verschweigt der Hebräerbrief nicht. Und dann sozusagen der Übergang von Kapitel 11 zu Kapitel 12 ist dann diese Anwendung. Deshalb lasst uns so laufen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war. Ist ja gar nicht weit weg hier. Remsfeld findet es ja immer statt hier. Der Bad Wolf Dirt Run. Ist schon mal jemand mitgelaufen? Also es muss ein richtiger Spaß sein. Unser Nachbar ist immer ganz begeistert, wenn er da zurückkommt. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, das sind also 18 Kilometer durch den Schlamm und man sieht, die Leute sind alle irgendwo ganz glücklich und ganz happy. Da dürfen sie mal das tun, was sie als Kinder nie machen durften, sich dreckig machen. Ja? Wenn man das so liest, Hebräerbrief, dann könnte man ja auf die Idee kommen, das Leben sei so ein Spaßlauf. Aber jetzt wissen wir, dass das Leben ja nicht immer ein Spaß ist. Wenn das irgendwo in Wirklichkeit wäre, wenn Leute tatsächlich irgendwo auf der Flucht sind und sich solche Dinge antun müssen, dann würde ihnen das Lachen wahrscheinlich vergehen. Das ist ja irgendwo so ein Spaßlauf, ist irgendwo so ein Abenteuer in einer Wohlstandsgesellschaft. Es ist schon irgendwo merkwürdig, ja. Menschen, die um ihr Leben rennen, denen vergeht das Lachen. Das Leben auf dieser Welt ist kein Spaßrennen. Und so ist es umso wichtiger zu wissen, wann kommen wir an. Das Leben ist kein Spaßlauf. Es geht darum, und daran erinnert uns die Adventszeit, anzukommen. Wir sind also, schreibt der Hebräerbrief, wir sind also von einer großen Menge von Zeugen, wie von einer Wolke umgeben. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Das tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Denkt doch nur daran, welche Anfeindungen er durch die Sünder ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und werdet nicht den Mut verlieren. Diese Fragestellung zieht sich hier durch. Wie müssen wir laufen, um anzukommen? Worauf kommt es an, um anzukommen? Das Erste, was hier uns genannt wird, dass er sagt, lasst uns doch wegwerfen, was uns behindert. Wenn man so im Lauf unterwegs ist, dann belastet man sich nicht mit unnötigem Ballast. Wenn es wirklich um ernste Rennen geht, wenn es ums Leben geht, dann kann man sich nicht erlauben, noch einfach als Ballast einen Rucksack mitzunehmen. Lasst uns wegwerfen, was uns behindert. Ich habe mal eine interessante oder erschreckende Begebenheit gehört. Es muss angeblich bei dem Rückzug von Napoleons Soldaten aus Russland gewesen sein. Da haben sie irgendwo so eine ganze Kiste Goldbarren erbeutet. Und irgendwann haben sie gemerkt, dann irgendwann in dem Ganzen, der Kälte, in dem Schnee, dass sie sich zu Tode schaffen damit, dass es nicht möglich ist. Gold ist wirklich ein ganz schweres Zeug. Und dann hat der Kommandant entschlossen, wir lassen das einfach da liegen und nehmen es nicht mit. Und das war verhängnisvoll, weil dann sich die einzelnen Leute, jeder einen Goldbarren in die Manteltasche gesteckt hat. So viel sie tragen konnten. Und dann haben sie das getragen, bis es irgendwann zu schwer wurde und sie entkräftet zusammengebrochen sind. Und dann hat der Nächste sich nichts Besseres zu tun gehabt, als sich möglichst schnell auf diesen Goldbarren zu stürzen, dem aus der Tasche zu ziehen und ihn weiterzutragen. Augenzeugen haben gesagt, da hätte ein Goldbarren 30 Leute umgebracht, weil einer nach dem anderen sich das Ding eingesteckt hat, weil er gesagt hat, ich krieg's nach Hause. Ich finde das eigentlich erschreckend. Sind wir Menschen so dumm? Da sehen wir, dass etwas gerade dem anderen den Tod gebracht hat. Und dann sagen wir, aber ich werde es bewältigen, ich werde es schaffen. Und hier lesen wir, lasst uns doch abwerfen, was uns behindert. Was schleppen wir alles mit uns herum? Welche Verpflichtungen gehen wir ein? Wie oft habe ich gesehen, dass Leute sagen, ja, dann nehme ich da noch ein Pöstchen mit und da noch was. Bringt mich zwar nicht voran, aber bringt mir Ansehen bei dem und jenem, Ehren, Ämter da und dort. Oder man tut sich Verpflichtungen an. Und dann gibt es ja noch das andere, was hier genannt wird, Sünde. Nicht alles, was uns behindert und bremst, ist ja von sich aus gleich Sünde. Aber dann gibt es ja auch noch die anderen Sachen, die ganz klar nicht nach dem Willen Gottes sind. Wenn wir uns gegenseitig das Leben schwer machen, indem wir Feindseligkeit hegen, indem wir einander die Vergebung verwehren, indem wir Unwahrheiten verbreiten, um uns selber zu schonen und so Sachen. Das sind ja Sachen, die uns ganz regelrecht zurückhalten. Und wenn hier der Hebräerbrief schreibt, die Sünde, die ist wie so Brombeerranken, die sich um die Füße wickelt, wenn ich laufe. Ja? Und dann haut es mich hin und ich wusste gar nicht, wo das herkommt. Deswegen sagt er, lasst uns doch das ablegen, lasst uns das wegwerfen, was uns hindert. Wir sind auf dem Weg zu einem Ziel und können uns nicht erlauben, manche Eifersüchteleien und manchen Streit und manchen Missgunst, die wir gegeneinander hegen, manches Beleidigtsein. Lass es doch weg. Es bringt uns nicht dem Ziel näher. Das Zweite, auf Jesus ausrichten. Dabei wollen wir auf Jesus sehen. Was wird uns hier geraten? Da ist zum einen sicher gemeint, dass Jesus das beste Vorbild ist. An ihm können wir lernen, wie er zielgerichtet gelebt hat. Wir können an Jesus sehen, wie er gelebt hat. Es ist ja schon bezeichnend, dass ein wesentlicher Punkt des Neuen Testaments eigentlich vier verschiedene Berichte sind darüber, wie Jesus gelebt hat. Man sagt doch, normalerweise müsste doch einer reichen. Ne? Aber warum gibt es dann vier Berichte, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes? Und die erzählen teilweise die gleichen Geschichten, teilweise aus einem unterschiedlichen Blickwinkel. Warum? Weil Menschen gesagt haben, das ist das Entscheidende, zu sehen an Jesus, wie man dieses Leben gestalten kann. An Jesus zu sehen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen, mit seinem Wort zu leben. Und deswegen ist das Wesentliche in den Evangelien einfach mal berichten, wie hat sich Jesus verhalten. Damals, die 12, die waren mit Jesus unterwegs und da war das Erziehungsprogramm mit ihm, dass sie lernen sollten, indem sie Tag und Nacht an Jesus gesehen haben, wie ein Mensch lebt, der mit Gott im Reinen ist. Und weil sie wussten, wir können das heute nicht mehr, haben sie das alles aufgeschrieben. Lest es nach, schaut, guckt doch mal und hört auf das, was Jesus sagte. Jetzt ist das aber nicht nur eine Sache von damals. Nun ist es ja nicht irgendwo bloß, dass man sagt, ja okay, ich lese irgendwo so ein Lebensbild eines bekannten Menschen und guck mir jetzt ab, was der sowieso damals gemacht hat. Sondern das Entscheidende ist ja, wir können ja heute mit Jesus leben. Ich kann durch meinen Tag gehen und kann bei allem, was mir nicht ganz klar ist, beten. kann fragen, Herr, was heißt das jetzt für mich, mit dir zu leben? Was möchtest du mir jetzt durch diese komische Situation sagen, dass der mir da den Parkplatz weggenommen hat? Was hat das zu bedeuten, dass diese Entscheidung jetzt so ausgefallen ist? Oder dieser Mensch, der mir so auf den Keks geht, was möchtest du mir durch diesen Menschen sagen? Was darf ich hier lernen? Geduld und Liebe und Freundlichkeit? Oder was ist dein Plan hiermit? Herr Jesus, wie hättest du das dann gemacht? Wie hättest du dich jetzt hier gerade verhalten, wenn der mir so kommt? Und das Interessante ist, er antwortet ja. Er hilft uns ja tatsächlich. Und er weist uns auch Wege in aussichtslosen Lagen. Mit Jesus leben, das lernen wir auch, dass wir nicht nur lernen von ihm, sondern dass wir heute mit ihm im Gespräch sein dürfen. Dass wir, wenn wir Klarheit brauchen über unsere Entscheidungen, dass wir ihn fragen dürfen. Dass ich beten darf, Herr, zeig du mir, was ist dran. Natürlich müssen wir manche Sachen, wenn ich jetzt irgendwo beim Tanken unterwegs bin, ja, und sage, welche Tankstelle nehme ich, dann mache ich nicht erst eine Gebetsversammlung und sage, nehme ich die oder jene. Aber dann, es gibt doch Dinge, Weichenstellungen in unserem Leben, wo wir manchmal einfach so sagen, ach, das mache ich jetzt so. Aber darf ich auch mal fragen, Herr, was möchtest du? Herr, was möchtest du uns durch diese ganzen letzten 2 Jahre jetzt sagen? Dass vieles, von dem wir dachten, das geht immer so weiter, plötzlich nicht mehr möglich ist. Herr, was heißt das für uns? Wo stellst du uns plötzlich vor ein Hindernis oder stellst Dinge in Frage, die wir immer so selbstverständlich gehalten haben? Was wir bei Jesus auch sehen können, dass er zielgerichtet gelebt hat. Hier heißt es, er hat der Schande keine Beachtung geschenkt, das tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Ich habe mich gefragt, warum ist das jetzt eigentlich so eine Vorfreude für Jesus gewesen, an der rechten Seite Gottes zu sitzen? Das hat er doch vorher auch gehabt. Das war doch jetzt nicht irgendwas, was Jesus erst sich erarbeiten musste, indem er diesen Weg geht. Ewig bei Gott zu sein in seiner Herrlichkeit, das ist doch, was Jesus kannte, da kam er doch her. Dafür hätte er sich doch nicht irgendwo jetzt ans Kreuz schlagen lassen müssen. Was ist denn diese große Freude? Die große Freude, auf die Jesus zugelebt hat und für die er das alles getan hat, ist, dass er damit Menschen gerettet hat. Dass er gesagt hat, ich bin nicht damit zufrieden, dass ich beim Vater bin und dass ich diese Gemeinschaft mit Gott haben kann und dass wir im Himmel es schön haben. Sondern ich bin erst dann zufrieden, wenn ich noch andere Menschen retten kann. Ich möchte mich nicht damit zufrieden geben, dass es bei uns halt schön ist, sondern ich möchte das tun, weil andere sonst keine Rettung finden. Dafür ging Jesus diesen Weg ans Kreuz. Jemand hat mal gesagt, die Evangelien, die über Jesus berichten, sind eigentlich, wenn man es genau betrachtet, Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Weil das Zentrum jeweils das ist, dass Jesus diesen Weg für uns ans Kreuz geht. Es geht nicht darum, jetzt irgendwo das irdische Leben von Jesus zu verherrlichen, sondern das ist der Kernpunkt überhaupt, dass Jesus diesen Weg geht, dass er für uns leidet, für uns stirbt und für uns aufersteht. Das ist sein Ziel, dass er sagt, dazu bin ich gekommen, um mein Leben zu geben. Von Jesus lernen heißt zielgerichtet leben. Und dabei hat Jesus ja sehr wohl Anfeindungen erlebt. Er hat Kritik einstecken müssen von denen, die gesagt haben, das ist nicht richtig und das ist nicht richtig und das machst du falsch und das musst du anders sehen und da bist du zu weit. Das war das eine, dass Jesus sehr oft in Streitgespräche verwickelt wurde mit den Frommen und Schriftgelehrten seiner Zeit. Aber nicht nur das. Jesus wurde auch von seinen engsten Freunden ganz schön in die Zange genommen. Wenn Petrus zu ihm sagt, nein, Meister, nein, doch bitte nicht leiden, nein, komm, du hast jetzt eine depressive Phase, die vergessen wir schnell und dann geht's weiter und dann irgendwo auf den herrschaftlichen Thron. Und dann muss Jesus zu dem Jünger, zu dem er gerade noch gesagt hat, dass ich der Sohn Gottes bin, das hat dir nicht irgendein Mensch gesagt, das hat der Geist Gottes dir gesagt. Und zu dem gleichen Jünger muss er sagen, hinter mich, Satan, weg. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich, was teuflisch ist. Es ging bis hinein in den Jüngerkreis, dass Leute Jesus das ausreden wollten, diesen Weg zu gehen. Denkt an den, der solche Anfeindungen durch Sünder erlitten hat. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass Menschen, die heute im Auftrag von Jesus und mit ihm unterwegs sind, auch heute vielleicht angefeindet werden. Aber auch das andere gilt ja. Es gilt ja auch, dass zum Teil, wie bei Jesus, ja aus dem eigenen Jüngerkreis Menschen kommen, die sagen, nein, Jesus, nein, nein, geh doch diesen Weg nicht. Der ist doch viel zu unbequem. Geh doch diesen Weg nicht, komm, es ist doch viel einfacher. Und wo Jesus sagen muss, nein, dazu bin ich gesandt, mein Leben zu lassen für die Sünder. Was lernen wir aus diesem Abschnitt? Advent erinnert uns daran, dass wir unterwegs sind. Erinnert uns daran, dass wir ein Ziel haben. Erinnert uns daran, dass wir aber mit Jesus unterwegs sind. Nachdem wir dort viele Beispiele in Hebräer 11 aus dem Alten Bund gehört haben, wie unterschiedliche Erfahrungen Menschen gemacht haben, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben, dann endet er jetzt hier und sagt, jetzt lasst uns doch schauen, wie Jesus das gemacht hat. Lasst uns doch in der Verbindung mit ihm leben. Von ihm können wir es lernen. Von ihm erfahren wir die Hilfe. Von ihm erfahren wir den klaren Blick. Er ist der, der uns die Schuld wegnimmt, damit wir wieder befreit weitergehen können. Von ihm lernen wir den Blick auf die große Freude, die Gott für uns bereit hat. Advent ist die Ermutigung, dein König kommt zu dir. Wir haben das Ziel vor Augen. Und das Ziel ist nicht, dass wir nächste Woche Weihnachten feiern. Das Ziel ist, dass er kommt und seine Herrschaft aufrichtet und dass sie nie mehr enden wird und dass er uns dabei haben will. Das ist Advent. Amen.